Man soll die Beckenendlage mit Gelassenheit sehen. Es ist eine geburtsmögliche Lage. Wenn die Frau sagt von Anfang an, ich wünsche mir eine vaginale Geburt, dann soll die Beckenendlage nicht dagegen sprechen. Mhm. Dann sollen sie einfach schauen, diese Klinik macht es nicht, alles klar, jetzt habe ich ein bisschen Hausaufgaben zu tun. Ich schaue weiter.
Ja, wo geht es? Mhm.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es hier um Beckenendlagengeburten. Also um Geburten, bei denen nicht das Köpfchen, sondern der Popo zuerst auf die Welt kommt. Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn auch meine Tochter kam ja aus Beckenendlage und es war eine wunderschöne, kraftvolle Geburt. Aber die traurige Realität ist, dass unglaublich viele Schwangere richtig Angst vor einer Geburt aus Beckenendlage haben. Und nicht nur das, auch ÄrztInnen haben Angst davor, obwohl die Evidenz längst sagt, sie kann sicher sein. Ja, und daher freue ich mich ganz besonders, für das Gespräch heute einen Arzt an meiner Seite zu haben, der Beckenendlagen gegenüber sehr positiv eingestellt ist. Er selbst begleitet Beckenendlagen aktiv und kommt auch gerade aus dem Nachtdienst. Und wir unterhalten uns heute über seine Erfahrungen, über Chancenmythen und die Sicherheit rund um Beckenendlagengeburten. Es ist Dr. Miguel de Sousa Mendes, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Herzlich willkommen, lieber Miguel.
Vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Wir können ja mal damit starten, dass du einfach ein bisschen mehr von dir noch erzählst und vielleicht auch, also dein Werdegang ist ja eng auch mit deinem Interesse an Beckenendlagengeburten verknüpft. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist.
Genau, also ich komme ursprünglich aus Portugal, habe aber meine Weiterbildung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe hier in Deutschland gemacht. Und nach dem Facharzt bin ich nach Frankreich gezogen, familienbedingt. Und habe während meiner Zeit in Berlin praktisch jeden Tag gesehen, früh morgens eine geplante Sektion, eine geplante Kaiserschnitt wegen Beckenendlage. Und das war normal. War aber auch in einer Geburtsklinik, eine große Geburtsklinik, wo Beckenendlage, Vaginalgeburten begleitet worden sind. Und ich habe die Frage nie gestellt, warum so viele Frauen sich für einen Kaiserschnitt entscheiden. Dann war ich in Frankreich, in Paris, wo die Beckenendlage-Szene ganz, ganz anders ist. Die haben eine ganz andere Schule. Und dann gesehen, nein, man kann es auch anders sehen, man kann es auch anders begleiten, man kann es evidenzbasiert tatsächlich mit den Frauen besprechen und die Entscheidung nicht alleine treffen, sondern auch natürlich an den Frauen übergeben, damit sie sagen können, ich will den Weg gehen oder ich will den Weg gehen. Dann kam ich zurück nach Berlin in meine erste Position als Oberarzt, wo ich auch ein bisschen mitentscheiden darf. Und habe mir ein Konzept bei uns ausgedacht, mit meinem ehemaligen Chefarzt besprochen und letztendlich fast wie ein Beckenendlagezentrum gebaut, was natürlich Zeit und Energie gebraucht hat und noch braucht.
Super, also Berlin braucht das. Ich freue mich sehr darüber. Wir starten einfach mal ganz basic. Was bedeutet eigentlich Beckenendlage und wie häufig kommt das vor?
Also eine Beckenendlage ist eine Längslage, das heißt, die Achse des Kindes ist gleich wie die Achse der Mutter und der Kopf ist nicht unten im mütterlichen Becken, sondern der Po oder die Füße vom Kind sind unten. Wenn wir aber über eine Beckenendlage reden, reden wir normalerweise über eine Beckenendlage später in der Schwangerschaft, also ab 34, 35, 36 Schwangerschaftswochen, wenn es dann geburtsrelevant wird. Eine Beckenendlage in 20 Wochen oder 25 Wochen ist egal.
Ist uns total egal, ja.
Genau. Da schwimmen die Kinder noch rum und haben ganz viel Platz.
Genau. Meistens entscheiden die sich ja so um die 34. Woche herum, wie sie dann liegen wollen, aber auch dann ist ja oft noch Spiel.
Ganz genau. Und das heißt, wir reden über die Beckenendlage bei fast reife Kinder, 36, 37. Woche und die kommen in 4-5% der Schwangerschaften vor.
Mhm. Genau. Und dann hören ja viele Frauen, das geht nur per Kaiserschnitt, so wie du es eben auch gerade schon erzählt hast, ne? Dass morgens bei der Besprechung hat man hier Kaiserschnitt wegen Beckenendlage und das hält sich auch relativ hartnäckig so, ne? Also, oh Mist, mein Kind liegt noch in Beckenendlage, das könnte ja ein Kaiserschnitt werden.
Also die Beckenendlage ist ja bekannterweise eine besondere Art Vaginalgeburt. Und historisch weiß man ja, dass die Vaginalgeburt aus Becknetlage mit mehr Komplikationen verbunden ist als die Schädellage, wenn sie nicht korrekt begleitet wird.
Ja.
Und deshalb hat man, als die Kaiserschnitte sicher geworden sind mit Antibiose, mit alle sterile Bedingungen und so weiter, war die Becknetlage eine der ersten Gründe, weshalb man einen Kaiserschnitt durchgeführt hat. Und man hat lange gesucht, ist es sicherer, ist es nicht sicherer als eine vaginale Geburt. Und letztendlich hat man lange auf eine große Studie, eine sogenannte randomisierte Studie, wo wir wirklich zwei Gruppen an Frauen vergleichen. Eine bekommt eine vaginale Geburt, jetzt zum Thema passt, die andere bekommt einen Kaiserschnitt und dann vergleichen wir, wie sieht es denn aus? Und im Jahr 2000 kam eine große Studie, die Hanne-Studie oder Turnbreed Trial, die eigentlich zeigen wollte, beide Varianten sind sicher. Es wurde gut gedacht, gut geplant, aber sehr schlecht durchgeführt. Die haben etwa 2000 Frauen eingeschlossen, aber in Länder so unterschiedlich wie die Niederlande und irgendwo in Zentralafrika, wo natürlich die Versorgung ganz, ganz anders ist, die Ressourcen ganz, ganz anders sind. Also viele Länder, die teilgenommen oder viele Krankenhäuser, die teilgenommen haben, hatten gar keinen Ultraschall, hatten kein Personal, die geschult war, hatten einfach nicht die Bedingungen, eine Becknetlage begleiten zu können oder zu dürfen.
Also die Bedingungen waren gar nicht vergleichbar.
Ganz genau.
Und das braucht man ja eigentlich für so eine Studie.
Mhm. Ganz genau. Und was hat man da gesehen? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind während einer Becknetlage stirbt, laut dieser Studie viermal so hoch war und eindeutig so hoch, dass die Studie auch kurzzeitig abgebrochen wurde, weil die eigentlich mitten in der Studie eine Antwort hatten, nein, das geht gar nicht. Mhm. Wir können eine Vaginalgeburt nicht anbieten. Problem bei dieser Studie, es gab mehrere Probleme, aber es wurden auch Frauen mit Zwillingen eingeschlossen, obwohl es ein Ausschlusskriterium war. Es wurden Frauen mit Totgeburten, also Kinder, die bereits vor der Geburt tot waren, eingeschlossen, wurden Frauen mit Kinder in Schädellage eingeschlossen. Und das passt vorne und hinten gar nicht. Mhm. Aber diese Studie wurde auf ein Riesenpaper veröffentlicht, das Lancet. Wenn man das einmal im Leben gemacht hat, muss man gar nichts mehr machen. Ne? Man wartet nur auf einen Nobelpreis praktisch. Mhm. Und als das rauskam im Jahr 2000, hat das die Welt der Geburtshilfe verändert.
Ja, ich kann mich total gut erinnern, ja. Ich habe ja tatsächlich vorher gelernt in einem großen Haus hier in Berlin und wir haben ganz normal Beckenendlagen begleitet. Also wir hatten viele Beckenendlagengeburten, die kamen auch oft speziell zu uns. Wir hatten eine Oberärztin, die sich damit sehr beschäftigt hat und wenn es denn ging, immer auch dazugekommen ist. Ich habe viele Beckenendlagengeburten gesehen in der Zeit. Den Frauen wurde schon angeboten, eine Wendung zu machen, da reden wir auch gleich noch drüber, also das Kind noch zu drehen. Aber wenn das sich nicht gedreht hat, dann konnten die im Prinzip entscheiden, wenn die Bedingungen stimmten, auch über die Bedingungen reden wir gleich noch, ob sie dann spontan die Geburt machen möchten oder ob sie einen Kaiserschnitt möchten. Und die meisten haben sich für eine Spontangeburt damals entschieden. Das war irgendwie auch, da gab es noch gar nicht so viele Kaiserschnitte. Ja, das war für mich ganz normal. Und dann kam diese Studie raus und wupp, gab es nur noch Kaiserschnitte. Also höchstens mal aus Versehen eine Beckenendlagengeburt spontan, weil es so schnell ging, aber geplant eigentlich nicht mehr.
Und das ist genau, was nicht nur die Frauen hören, sondern was die Ärztinnen auch lernen. Ja. Also wir reden von mindestens 10 Jahre, wo gar keine Beckenendlage gelehrt wurde. Und deshalb haben viele Frauenärzte heute in den Praxen das nicht mal gesehen. Und sie können auch nicht evidenzbasiert den Patienten begleiten oder beraten und sagen, ja, machen Sie das, natürlich, es ist ganz normal. Also wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, wie eine Schädellagegeburt.
Aber das ist ja immer so eigentlich.
Und das sieht man auch in den Geburtskliniken und das hören die Frauen auch, wenn sie schwanger sind und großen Bauch Kaffee trinken gehen und die sagen, ja, mein Kind ist in Becknetlage, was hören sie dann? Ach, wann ist dein Kaiserschnitt dann?
Ja.
Es gehört einfach der Normalität. Mhm. Und das hat sich so etabliert, dass da zurückzurödern so schwierig ist. Also es gibt viele Kliniken, die eine tolle Arbeit machen, aber das braucht Zeit, das braucht Energie, das braucht Aufklärung. Das braucht auch so einen Podcast.
Jetzt müssen wir, ja, sehr gut. Jetzt müssen wir erzählen, warum jetzt zurückgerudert werden sollte, ne? Weil, also wie gesagt, die Ergebnisse waren ja wirklich, wirklich schlecht. Und schon als die Studie rauskam, gab es ja so ein paar Stimmen, die gesagt haben, irgendwas stimmt da dran nicht so, ne? Also tatsächlich auch einer von den teilnehmenden Ärzten, der mitgewirkt hat an der Studie, hat am Anfang schon irgendwie gesagt, das stimmt nicht so richtig. Aber erst 10 Jahre später wurde das nochmal wirklich intensiv angeguckt und dann wurde gesagt, so stimmen diese Ergebnisse hier überhaupt nicht. Und ja.
Genau, also Jahr 2000, ne, diese Hanne-Studie, die hatten 2000 Frauen eingeschlossen. 2008 haben die Franzosen und die Belgier gesagt, nee, das geht gar nicht, das, so ist es nicht. Und da haben dann 8000 Frauen eingeschlossen und gezeigt, die Ergebnisse sind genau gleich. Die Sterblichkeit ist gleich, die kurzzeitige Auswirkung und Langzeitauswirkung einer vaginalen Geburt ist gleich wie ein Kaiserschnitt, also können wir natürlich gerne weitermachen. Und nach dieser Studie kamen andere Studien auch und in Deutschland spezifisch gibt es eine tolle Arbeitsgruppe, die auch für uns sehr adaptiert praktisch das nochmal gemacht hat. Also die Franzosen machen zwar viele Beckenendlagegeburten, aber eine klassische Gebärposition, also klassisch für uns, eine westliche Welt, Gebärposition liegen. Und dann hat die Gruppe aus Frankfurt, diese Frabat-Gruppe gezeigt, nee, aufrechte Position ist besser. Und dann wirklich unendliche Studien gemacht und durch die ganze sogenannte Kontraindikation durchgegangen, gesagt, wann darf man das nicht? Und einfach gezeigt, das geht, das ist sicher. Natürlich kann es in einem Kaiserschnitt enden, so wie jede vaginale Geburt. Aber auch das ist nicht gefährlicher als bei der Schädellage.
Ist ja eigentlich total verrückt, ne, dass hier in Deutschland diese Studie dazu geführt hat, dass alle gesagt haben, Beckenendlagen machen wir nicht mehr spontan, wir machen Kaiserschnitte. Und in Frankreich ist das aber nicht so eingeschlagen wie so eine Bombe. Wie kommt das eigentlich? Weißt du das?
Die Franzosen haben eine sehr starke Kultur der Geburtshilfe und der Geburtsmechanik. Das heißt, sie wussten genau, was in deren Zentren, in deren Geburtskliniken passierte. Und sie wussten genau, diese Daten sind schlecht.
Das kann nicht sein.
Diese Ergebnisse entsprechen einfach die Wahrheit nicht.
Ja,
das
ja.
heißt, sie haben nur weitergemacht, was sie bisher gemacht hatten.
Ja.
Und in Deutschland hat man viel mehr Angst von Klagen als in Frankreich tatsächlich. Das erklärt auch einen Unterschied von 31% bundesweit in Kaiserschnittsrate versus 21% in Frankreich national betrachtet. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wie kann es denn dazu kommen, dass so eine schlechte Studie veröffentlicht wird, dass sie sogar abgebrochen wurde.
Ja.
Also, dass Studien abgebrochen werden, ist nichts Ungewöhnliches. Man versucht, irgendwas zu vergleichen, dass eine Maßnahme besser als die andere ist. Und natürlich, wenn wir mitten im Weg sehen, die eine ist deutlich schlechter als die andere, ja, dann klar. ist es ethisch sehr
das
fragwürdig,
unethisch,
das
genau.
weiterzumachen.
Ja, klar.
Dann bricht man ab und sagt, das geht nicht, diese Ergebnisse sind eindeutig. Und wenn es von eine Gruppe kommt, die einen Ruf hat und die Daten halbwegs Sinn machen, dann wird es auch veröffentlicht. Und leider gibt es auch viele Forschungsgruppen, die deren Daten ein bisschen rumschummeln,
ja.
Damit es gut klingt, weil man würde alles machen, auf den Lancet zu veröffentlichen. Und diese Fragen kommen dann später, weil dann schauen sich zum Beispiel die Franzosen das an, sagen, Moment mal, das kann doch nicht stimmen. Wie wurde das gemacht? Und dann kommt diese kritische Phase, wo alle die Studie hinterfragen können und sagen können, jetzt wollen wir genau sehen, wer waren die Frauen, wer waren die Kinder, wie ist es gelaufen, wo kommen diese Daten her, wo kommen diese Zahlen her? Und wenn man dann am Ende sieht, das stimmt oben und unten nicht, dann wird es hinterfragt.
Ja,
dann und auch in der Öffentlichkeit. Und es gibt auch Studien auf dem Lancet, die zurückgezogen worden sind, Stichwort Pandemie oder Corona und Ibuprofen, aber das, ja, das ist gängig.
Ja, also es ist zwar immer super, sich nach den Studien zu richten, aber es ist auch total spannend, einfach mal in die Nachbarländer zu gucken, ne? Wie machen die das und gerade wenn die irgendwie gute Zahlen haben, einfach mal zu schauen, was ist da los, was machen die anders als wir, das finde ich eh immer sehr spannend.
Und Nachbarbundesländer.
Oder so.
Was wir nicht machen und warum.
Ja, das stimmt. Ne? Allein schon, wenn man sich die Sektioraten anguckt, die sind so unterschiedlich in den Bundesländern. Das ist total interessant.
Ja.
Ja. Aber du hattest ja auch schon gesagt, dass grundsätzlich eine Beckenendlagengeburt ein bisschen komplizierter ist. So vom Handling her jetzt für Geburtshelfende. Ne? Und dass es eben super wichtig ist, dass man genau weiß, was man da tut. Das sollte immer so sein, aber da gibt es einfach spezielle Griffe und man muss wirklich ein Auge drauf haben, ne? Wie die Geburt abläuft, das Lernen von diesen Griffen und auch das Sehen von Geburten, also jemand anders dabei zuzuschauen, wie er eben so ein Kind entwickelt, das war ja, wie du genau richtig gesagt hast, über 10 Jahre im Prinzip nicht gegeben, ne? Sodass niemand das gelernt hat und sich auch niemand das mehr zugetraut hat, sodass viele Kliniken gesagt haben, ja okay, die Ergebnisse sind anders offensichtlich, aber das hat doch jetzt gut geklappt immer mit unseren Kaiserschnitten hier, wir machen das jetzt weiter so. Wir kümmern uns da jetzt nicht speziell drum. Und manche Kliniken haben gesagt, oder manche Personen in Kliniken haben gesagt, ach nee, das geht ja nicht. Ne? Wir müssen versuchen, zurückzugehen. Wir müssen uns schulen. Wir müssen das lernen. Wir müssen schauen, dass wir den Frauen eben wieder die Wahl geben, wie sie ihr Kind bekommen möchten, aus welchem Geburtsmodus. Genau, wir können ja einfach mal sagen, erstmal, welche Arten von Beckenendlagengeburten es überhaupt gibt. Also da fängt es ja schon mal an. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie ein Kind mit dem Popo unten liegen kann.
Also ich glaube, man macht es ein bisschen komplizierter, als es sein muss. Wenn man sich ein Buch, gerade ein altes Buch über Geburtshilfe aufschlägt, dann sieht man 7 oder 9 unterschiedliche Arten an Beckenendlage. Aber so kompliziert ist es ja nicht. Ein reifes Kind ist ein Kind, was gar nicht so viel Platz in der Gebärmutter hat. Das heißt, wie kann es dann liegen? Es kann die Beine hochgeklappt haben, sogenannte reine Steißlage. Es kann die Beine gehockt haben, so wie ein Buddha, die da sitzen, eine vollkommene Steißfußlage. Oder es kann ein Bein gebeugt haben und ein Bein gestreckt, eine unvollständige oder unvollkommene Steißfußlage. Punkt. Mhm. Eine sogenannte Knielage, wo die Knie ganz unten sind, oder eine Fußlage, wo die Füße ganz unten sind, die Beine gestreckt sind, die gibt's bei reifen Kindern nicht. Also letztendlich gibt's 3 Positionen. Die reine Steißlage, die vollkommene Steißfußlage und die unvollkommene Steißfußlage. Und die sind alle geburtsmöglich.
Ja gut, okay, also so können die Kinder liegen. Und dann hat man ja aber noch spezielle Kriterien, wann man jetzt empfehlen würde, eine Spontangeburt zu probieren oder wann man davon doch abraten würde. Ne? Also für unsere Zuhörenden jetzt, die vielleicht gerade sich mit dieser Frage beschäftigen, was sind diese Kriterien?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Kriterien, wenn man über Kriterien spricht, muss man über den Begriff Kontraindikation sprechen. Eine Kontraindikation ist, wenn wir wissen, aus dieser Maßnahme wird ein schlechtes Ergebnis passieren. Also in der Geburtshilfe, wenn ein Kind so liegt oder wenn ein Kind so ein Gewicht hat, wenn diese Grund genannt wird und man trotzdem eine vaginale Geburt probiert, kann es für Kind und oder Mutter gefährlich sein. Das heißt, eine Kontraindikation soll nicht eine Ausrede sein, wo wir sagen, oh, dieses Kind ist zu groß, oh, dieses Kind liegt so, oder die Frau bekommt ihr erstes Kind. Das sind Ausreden, damit der Geburtshelfer nicht in eine Position kommt, wo eine Geburt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber jede erste Geburt ist etwa unvorhersehbar und vielleicht ein bisschen schwieriger. Das sind aber keine Kontraindikationen in dem Sinne. Also wann soll eine Frau eine vaginale Geburt nicht anstreben dürfen, wenn ein Kind nicht gut gewachsen ist? Eine sogenannte Wachstumsrestriktion. Das ist die einzige Kontraindikation, die auch evidenzbasiert ist, wo wir wissen, wenn wir das machen, kommt dieses Kind schlecht raus. Das heißt, wir gefährden das Kind durch diese Option. Alle anderen Gründe, erstes Kind, großes Kind, die unvollständige Steißfußlage oder die vollständige Steißfußlage, die Nabelschnurumschlingung, Zustand nach einmal Kaiserschnitt, das sind keine Kontraindikationen. Und die Studien gibt es tatsächlich. Die Frabat-Gruppe hat mehrere Studien gemacht und gezeigt, Frauen, die das erste Kind bekommen zum Beispiel, ist eine Vaginalgeburt gefährlicher für die Kinder als Frauen, die schon ein Kind vaginal geboren haben? Nein, ist es nicht. Frauen, die ein Kind mit einem Gewicht über 3,8 Kilo haben, das ist immer so eine häufige Grenze, die man setzt, über 3,8 Kilo darf das Kind gar nicht vaginal zur Welt kommen, sagen viele. Dann haben die das verglichen und gesagt, ist es für das Kind gefährlicher? Nein, ist es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, dass es zum ungeplanten Kaiserschnitt kommt, ist höher. Aber es ist nicht gefährlicher. Und so kann man viele Ausreden, nicht Kontraindikationen, dekonstruieren. Also als einfache Antwort, nur wenn das Kind zu klein ist, also auffällig klein ist, dann soll man eine Vaginalgeburt nicht anstreben.
Spannend, ne? Das ist nicht, was man so allgemein hört. Du kannst ja nochmal eben erklären, was das bedeutet, wenn ein Kind nicht gut gewachsen ist.
Also es gibt zwei wichtige Begriffe. Ist das Kind einfach klein? Also auch unter uns. Einige sind größer, andere sind kleiner. Ist das Kind nur klein? Das heißt zum Beispiel, ist vom Schätzgewicht dieses Kind an der 9. Perzentile. Das bedeutet, in diesem Schwangerschaftsalter sind 91% der Kinder schwerer als dieses Kind, 9% der Kinder leichter. Ist nur klein. Also ist es nur klein oder ist es auffällig klein? Ist es eine sogenannte Wachstumsrestriktion?
Also fällt es richtig aus der Kurve raus sozusagen, ne? Oder ist es innerhalb dieser Parameter einfach nur ein bisschen kleiner?
Genau, ja. Vor allem ist wichtig zu verstehen, ist dieses Kind nicht gut gewachsen, weil die Plazente auch irgendwann nicht gut mitgemacht hat. Also bringt dieses Kind für die Geburt schlechte Reserven. Man muss sich eine Geburt wie ein Marathon denken. Ich gehe 12 Stunden durch Wehen. Mit jeder Wehe bekomme ich ein bisschen weniger Sauerstoff. Komme ich damit klar oder nicht? Wenn ich die Nacht durchgefeiert habe und dann Marathon laufen möchte, dann schaffe ich das nicht. Und so ist es für diese Kinder, die sind, wenn sie zu klein sind, wenn sie schlecht versorgt wurden über eine längere Zeit, dann brauchen sie eine entspannte Geburt. Und die Beckenendlagergeburt ist bekannterweise am Ende stressiger für die Kinder als die Schädellagergeburt. Und wenn diese Kinder schon schlechte Reserven mitnehmen, dann ist diese Geburt durchaus gefährlich.
Das heißt, also du hast ja das jetzt komplett entzaubert, diese ganzen Kriterien stimmen im Prinzip nicht, ne? Bis auf das, wenn das Kind wirklich schlecht gewachsen ist. Wenn ich jetzt schwanger bin und mit einer Beckenendlage und ich möchte sehr gerne eine spontane Geburt und ich gehe jetzt in eine Klinik und die Klinik sagt jetzt, ja, also wir machen eigentlich eher einen Kaiserschnitt. Wie verhalte ich mich denn dann? Also nicht jeder ist ja auch in Berlin, wo es so viel Auswahl gibt. Und wenn, wie erkenne ich denn, ob eine Klinik das kann, ob ich da gut aufgehoben bin, ob ich eine gute Beratung bekomme? Das ist ja, glaube ich, richtig schwierig, aber hättest du da eine Empfehlung?
Ja, man muss verstehen, was kann diese Klinik bzw. was kann dieses Team für mich machen? Viele werden sagen, ja, können wir machen, wir können auch eine Vaginalgeburt begleiten oder ich habe es mal im Leben gemacht oder eine Oberärztin kann das. Aber was eine Patientin aus einer Klinik rausfinden muss, ist, wie häufig machen sie das? Ist es ein Fall im Jahr? Sind es 5 Fälle im Jahr? Sind es 30 Fälle im Jahr? Egal, ob sie als Vaginalgeburt tatsächlich am Ende erfolgreich sind oder ob es dann Richtung Kaiserschnitt geht. Aber wie häufig sieht man das? Wie häufig ist man damit konfrontiert? Weil wenn wir es nur einmal sehen, dann können wir es auch nicht beherrschen. Wir müssen, eine Beckenendlagegeburt braucht jemand, der sich die Geburtsmechanik vollkommen bewusst ist und auch wissen kann, jetzt muss ich eingreifen und so muss ich eingreifen. Mhm. Also Frage Nummer.
Und auch nicht zu früh.
Genau, nicht so entspannt bleiben.
Abwarten ist ja eins der wichtigsten.
Genau.
Sowieso bei einer Geburt, aber bei einer Beckenendlagengeburt ganz besonders.
Mhm. Ganz genau, eine Tasse Tee trinken dabei und einfach wissen, jetzt kann ich warten, jetzt kann ich warten, jetzt kann ich nicht.
Jetzt muss ich was machen, genau.
Mhm. Also was für Informationen braucht diese Familien? Die müssen wissen, wie häufig begleiten die Ärztinnen das?
Ja.
Und wie ist die Struktur? Weil wenn die eine nette Oberärztin sagt, ja, das mache ich schon seit 20 Jahren, sicherlich kriegen wir das hin, aber ist sie immer da? Wahrscheinlich nicht. So arbeiten die Ärztinnen nicht. Das heißt, gibt es ein System, eine Struktur, wo auch andere Ärzte, viele werden es noch lernen, es ist eine absolute Seltenheit, dass im Team alle eine Beckenendlagegeburt begleiten können, aber falls derjenige oder diejenige im Dienst das noch nicht kann oder das noch lernt, gibt es einen Rufbereitschaftsdienst? Gibt es jemanden, der reingerufen wird? Wenn ja, dann sind die Voraussetzungen da für eine vaginale Geburt. Und meiner Meinung nach, und da können sich die Geister streiten, ist es auch sinnvoll, in eine Klinik zu gebären, wo ein Kinderarzt vor Ort ist.
Warum? Sag doch einfach nochmal was zu den Risiken. Also ne, es wird ja immer mit den Risiken argumentiert. Wie sind denn die Risiken bei so einer Beckenendlage? Also was sagen denn da die Statistiken?
Also man muss sich zwei Sachen anschauen. Die Sterblichkeit, die sogenannte Mortalität und die Kurzzeit- oder Langzeitauswirkung einer Vaginalgeburt, sogenannte Morbidität. Sterblichkeit ist ein super seltenes Ereignis bei Kaiserschnitt oder vaginaler Geburt aus Beckenentlage oder Schädellage. Die Langzeitfolgen von einer Beckenentlagegeburt, vaginal oder Kaiserschnitt, sind genau gleich. Mhm. Also dieses Kind, diese Kinder nach 2, nach 5, nach 8 Jahren, dazu gibt es wirklich Studien, entwickeln sich gleich, die laufen gleich, die können gleich reden, sie sind gleich erfolgreich in der Schule, also absolut kein Unterschied. Mhm. Der einzige Unterschied ist die Kurzzeit Auswirkung der Geburt. Jede Geburt ist ja Stress für Mutter, aber auch für Kind. Und die Kinder, die vaginal geboren werden aus Beckenentlage, haben in den letzten Sekunden oder Minute, zwei Minuten weniger Sauerstoff und kommen dann deshalb ein bisschen durcheinander, wenn sie geboren werden, und brauchen häufiger Unterstützung, eine Beatmung oder Sauerstoff oder sogar einen Aufenthalt auf der Intensivstation der kleinen Kinder, häufiger als Schädellagekinder oder häufiger als Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden. Ja. Aber da geht es um Minuten oder Stunden und dann geht es dem Kind gut. Und dann kommt das Kind zurück zu den Eltern. Deshalb gibt es ja keinen großen Unterschied, wenn man diese Vaginalgeburt in der richtigen Struktur anstrebt.
Also die haben einfach häufiger Anpassungsstörungen ganz am Anfang, die man aber gut handeln kann. Und dann geht es den Kindern auch gut. Und deshalb würdest du immer empfehlen, in eine Klinik zu gehen, wo eben auch ein Kinderarzt immer anwesend ist, also die auch zur Not eine Neo haben, ne, wo das Kind kurzfristig gut aufgehoben sein könnte. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie im ländlichen Bereich ist oder so, wo es eher die kleine Klinik um die Ecke, die das vielleicht nicht hat, dann muss man sich doch überlegen, ob man doch in ein etwas größeres Zentrum fährt. Das wäre so deine Empfehlung. Nicht nur im ländlichen, auch in Berlin gibt es ja sehr verschiedene Arten von Kliniken.
Also Kliniken, die keinen Kinderarzt haben, haben natürlich eine andere Struktur. Da sind die Hebammen, die Anästhesisten, die Geburtshelferinnen geschult, die Kinder auch zu unterstützen, wenn was ist.
Ich möchte sogar sagen, in jeder Klinik ist es so. Also wir müssen ja auch regelmäßig zu Schulungen gehen für Erstversorgung. Und das ist natürlich jetzt so, ne, wenn ihr jetzt zuhört, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr jetzt in einer kleinen Klinik ohne Kinderklinik seid, dass das Kind zur Welt kommt, eine Anpassungsstörung hat und alle stehen da und sagen, hups, da können wir jetzt gar nichts dran tun. Natürlich legen die los und können das Kind gut versorgen. Und in der Regel ist das ja auch so, dass dann ein Kinderarzt angefordert wird. Also normalerweise gibt es Kooperationen dann zwischen Kliniken. Das dauert dann ein bisschen, bis der da ist oder die da ist. Und bis dahin wird das Kind super versorgt von den Anwesenden und dann gibt es eine Übergabe. Aber das dauert natürlich ein bisschen. Und wenn man eher davon ausgeht, dass es Komplikationen gibt, dann ist es natürlich schön, wenn man sich in eine Struktur begibt, wo das direkt vorhanden ist. So?
Genau meine Meinung.
Gut, okay. Wir können ja noch mal einen Schritt zurückgehen. Also trotzdem ja wir beide das befürworten, ne, dass Frauen sich natürlich dann aussuchen dürfen, ob das Kind vaginal oder sogar vielleicht ermutigen würden, das Kind vaginal zur Welt zu bringen, wenn es in Beckenendlage liegt, gibt es ja doch auch oft erstmal die Empfehlung, noch eine Wendung zu versuchen. Also das Kind umzudrehen im Bauch, um es dann doch aus Schädellage zur Welt zu bringen.
Ich würde nicht sagen eine Empfehlung, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein Angebot, weil viele Frauen, gerade wenn es 36. Woche auf einmal Kind in Beckenentlage, sich sehr gestresst fühlen und unter Druck sind, große Entscheidungen treffen müssen. Ich habe mir vielleicht eine vaginale Geburt, eine spontane Geburt, die ganze Schwangerschaft gewünscht und auf einmal muss ich mich mit der Idee eines Kaiserschnitts auseinandersetzen. Und deshalb wünschen sich viele Frauen, dass man versucht, das Kind von der Beckenentlage in eine Schädellage zu drehen. Also durch eine gewisse Kraft mit den eigentlich ganz sanften Bewegungen das Kind dann durch die Bauchdecke zu drehen, von außen zu drehen. Und das wird in viele Kliniken angeboten tatsächlich. Und das Hauptergebnis daraus ist, dass wir die Hälfte der Kinder etwa doch in Schädellage drehen können. Und somit ermöglichen wir eine Geburt, was einfacher zu begleiten ist, was keine besonderen Fertigkeiten braucht, also keine besondere Erfahrung mit Beckenentlagegeburt braucht. Und somit können diese Frauen auch...
Können noch ein bisschen entspannter in die Geburt gehen.
Genau, können sie noch ein bisschen entspannter in die Geburt gehen.
Und sie muss dann nicht nach einer speziellen Klinik suchen, wo Menschen beckenentlagenfähig sind, sage ich jetzt mal.
Genau, also die Paare entscheiden sich irgendwann für eine Klinik, ne? Die lassen durch den Kopf gehen. Wir haben das Option A, B, C. Ja. Wo fühlen wir uns wohl? Die gehen zum Infoabend, die können vielleicht sogar den Kreißsaal besichtigen und schauen, wie sieht es dort aus? Und dann sagen die bewusst, okay, ich habe einen Plan, ich will dahin. Und wenn einmal diese Klinik sagt, das können wir nicht, das ist natürlich für die Frau auch eine Überraschung, aber auch für die Kliniken, die dann Zeit investieren mit einem ersten Termin in der Hebammensprechstunde, eine Aufnahme, vielleicht ein Ultraschall und so weiter. Die wollen auch diese Patienten oder diese Frau nicht verlieren, weil auch das bedeutet leider Geld. Das heißt, viele Kliniken sagen auch nicht, also wir machen keine Beckenendlagegeburt, gehen Sie mal zur Klinik B, vielleicht machen Sie das, sondern sagen, ja, wir machen es eben nicht. Wir können eine Wendung probieren, wenn es nicht klappt, empfehlen wir einen Kaiserschnitt.
Mhm. Aber eine Wendung ist ja trotzdem, wenn man sich's vorstellen kann, ein guter Versuch, ne? Also ich sehe es auch so, dass die Paare, manchmal ist denen das sympathisch und die wollen das gerne probieren. Manche finden das ganz gruselig, die Vorstellung, dass da so rumgedrückt wird am Bauch. Das ist es ja letztendlich. Und können sich das nicht vorstellen und überlegen dann eher, was mache ich jetzt? Ne? Aber
und es ist auch eine sehr risikoarme Maßnahme. Also die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert dabei, dass wir doch plötzlich das Kind per Kaiserschnitt zur Welt holen müssen, ist extrem gering. Das passiert in nicht mal 1% der Fälle. Ja. Was diese Paare aber wissen müssen, ist, wenn sie dann zur Wendung gehen in die Klinik, gibt es eine 40-50% Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Also jede zweite Frau geht dann nach Hause und das Kind ist immer noch in Beckenendlage. Mhm. Deshalb müssen sie einen Plan B haben. Was mache ich dann?
Ja.
Damit ich nicht einfach nur frustriert bin und die Hoffnung verliere, sondern ich glaube, dass man soll die Beckenendlage mit Gelassenheit sehen. Es ist eine geburtsmögliche Lage. Wenn die Frau sagt von Anfang an, ich wünsche mir eine vaginale Geburt, dann soll die Beckenendlage nicht dagegen sprechen. Mhm. Dann sollen sie einfach schauen, diese Klinik macht es nicht, alles klar, jetzt habe ich ein bisschen Hausaufgaben zu tun. Ich schaue weiter.
Ja, wo geht es? Mhm. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, was meinst du, warum entscheiden sich manche Kinder, in Beckenendlage zu liegen? Es gibt ja auch ein paar Dinge, wo man so sagt, das ist eher wahrscheinlich. Aber ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass man es auch nicht weiß. Ne? Warum hat dieses Kind sich so entschieden?
Ja, also die Gebärmutter ist ein bisschen wie eine Glühbirne. Ne? Die ist etwa länger als breiter. Das heißt, eine Längslage prinzipiell ist eine bessere Lage für das Kind als eine Querlage oder eine Schräglage. Und diese Kinder bewegen sich viel während der Schwangerschaft, Schädellage, Beckenendlage, die schwimmen da rum, wie sie wollen, bis da nicht genug Platz ist und dann wird es langsam schwieriger und bis sie dann irgendwann in einer Position sind, wo sie sich nicht mehr bewegen können. Natürlich gibt es auch andere Gründe. Vielleicht hat die Gebärmutter eine andere Form, vielleicht hat die Gebärmutter ein sogenanntes Myom, also so ein Muskelknoten, was den Platz ein bisschen zerdrückt oder vielleicht ist die Nabelschnur irgendwo am Körper des Kindes umgewickelt und das Kind kann nicht frei schwimmen. Aber häufig finden wir gar keine Ursache und die Kinder sind einfach so in Beckenendlage, ohne dass man weiß, warum. Natürlich könnten wir sagen, aber wenn beide Längslage sind, warum ist es nicht 50-50? Warum sind nicht 50% der Kinder in Beckenendlage? Mhm. Aber die Antwort habe ich nicht.
Man denkt ja immer so, der Kopf ist so schwer, der rutscht irgendwann runter, ne? Das ist irgendwie, und der passt so perfekt in das Becken so rein. Das ist wahrscheinlich gemütlich oder mehr Platz oder so. Aber ja, manche Kinder machen das nicht. Meine Tochter wollte sich ja auch nicht drehen. Ja, okay. Also man weiß nicht so genau, warum die Kinder sich entscheiden, sich so hinzulegen, wie sie dann liegen. Tatsächlich ist es ja auch doch wirklich selten mit ungefähr 5% am Termin Kindern, die dann noch so liegen. Und wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen, also wir können es ja nochmal so einordnen, ne? Also wie gesagt, in der ganzen Schwangerschaft ist es egal, die Kinder dürfen erstmal liegen, wie sie wollen. Und dann irgendwann, meine Erfahrung ist meistens so, ab der 34. Woche entscheiden sich die Kinder, ne? Dann sagen die Frauen, ja, es liegt so und nächstes Mal, ja, es liegt immer noch so. Also die liegen dann einfach so, wie sie liegen, auch wenn sie in Schädellage liegen, dann liegt immer der Rücken links, oder, ne? Es bleibt dann oft so. Manche Kinder sind noch sehr aktiv, die bewegen sich noch viel, aber die meisten entscheiden sich dann irgendwie und bleiben in einer Position. Und je näher es dann zum Termin geht, umso mehr schaut man drauf, ne? Aha, liegt das jetzt echt immer noch in Beckenendlage? Und man würde ja dann zum Beispiel eine Wendung besprechen, wenn es so 36. Woche ist, ne, dann würde man so vielleicht Ende der 36., Anfang der 37. Woche wird dann so eine Wendung versucht, so dass das Kind möglichst keine Frühgeburt mehr ist, wenn es denn dann zur Welt kommen sollte. Aber noch so früh, dass es noch möglichst klein ist und nicht am Schluss noch die paar Grämmchen irgendwie drauf bekommt, wo es dann schwieriger wird. Ne? Also das ist jetzt erstmal so die Einordnung. Und ja, wenn man dann, also nach der 37. Woche, wenn man vielleicht auch die Wendung versucht hat, das Kind liegt dann immer noch so, dann würde es ja wahrscheinlich so liegen. Also ich habe schon alles gesehen. Es gibt auch Kinder, die sich wirklich bei der Geburt noch drehen. Ne? Also wirklich verrückt, wo man denkt, wie kann dieses Kind noch Platz gehabt haben? Aber in der Regel liegt es dann so und damit muss man dann irgendwie umgehen. Aber es ist interessant, ne, dass es so ein Riesenthema ist, obwohl es eigentlich so wenige Kinder betrifft.
So selten ist es ja nicht. 5% klingt wenig, aber wenn eine Schwangere in einem Vorbereitungskurs ist mit 20 Frauen, eine davon hat ein Kind in Beckenendlage.
Stimmt.
Es wird so dramatisch gesehen, weil in Deutschland, wie in viele andere Länder, diese absolute Wahrheit ist, Beckenendlage muss ein Kaiserschnitt sein.
Ja.
Und deshalb wird es auch so dramatisch wahrgenommen. Jetzt ist mein Kind in Beckenendlage, jetzt muss ich einen Kaiserschnitt haben. Aber so ist es nicht. Es muss ja kein Kaiserschnitt sein. Und es muss auch nicht so dramatisch sein.
Mhm. Es ist einfach, also man kann vielleicht einfach sagen, es ist was Besonderes, aber es ist nicht was besonders Dramatisches.
Also es erfordert eine besondere Begleitung, das schon. Das soll nicht jeder probieren.
Ja.
Wenn eine Geburtsklinik sagt, wir haben die Erfahrung nicht, dann soll man nicht damit rumexperimentieren. Weil wenn man nicht versteht, wie diese Geburt abläuft und was man machen soll, wenn die nicht regelrecht abläuft, dann ist gefährlich.
Ja,
das ist die Situation, die man nicht haben möchte.
Ja. Ja, wir können ja mal über die Ausbildung sprechen, ja, also von Ärztinnen, Hebammen. Du hast ja erzählt, dass es in Frankreich ganz anders war als hier in Deutschland. Was ist da der Unterschied? Also wie wird das da gehandhabt, gemacht? Wie wird das gelehrt?
Der große Unterschied ist, dass erstens kulturell ist es ja eine normale Art von Geburt. Es ist eine Variante, aber es ist eine normale Geburt. Zweitens, die Ausbildung ist deutlich, meiner Meinung nach, in die Zukunft geplant. Also ich bilde heute aus für Ärzte, die 20, 30, 40 Jahre noch arbeiten werden. Und diese eine Geburt, was ich jetzt begleite, ist nicht nur eine Geburt für meine Klinik, sondern auch eine Chance, damit dieser Assistenzarzt oder Assistenzärztin lernen kann für ihre Zukunft, für die Zukunft dieser Frauen. Das heißt, alles, was möglich ist, wird durch die Assistenzärztin gemacht. Beckenendlagegeburten, Zwillingsgeburten, Kaiserschnitte natürlich, Sauglockengeburten, Geburten mit Zangen, das machen prinzipiell die Ärztinnen, die das lernen, die Facharzt-Weiterbildung machen. Und nur wenn es schwieriger ist oder wenn es komplizierter wird, währenddessen übernimmt der Facharzt oder der Oberarzt. Das ist ganz anders, als was in Deutschland gemacht wird. Eine Beckenendlage wird in Deutschland in den Kliniken, die es begleiten, wo es begleitet wird, hauptsächlich durch die Oberärztinnen begleitet. Das heißt, wenn der Oberarzt oder die Oberärztin in den Raum geht, dann haben alle andere oder viele andere gar nicht mehr zu sagen. Und das wird dann sofort übernommen. Mhm. Und so können wir es nicht ausreichend ausbilden. Also natürlich können wir viel vom Sehen lernen, aber wenn wir nicht selber das machen, die Hände nehmen und diese Kinder begleiten und unterstützen, dann können wir es auch nicht lernen. Das ist ein großer Unterschied. Dort wird bei der Übergabe frühmorgens gesagt, ja, und dann hat der Assistenzarzt da das gemacht und er erklärt auch genau, was er gemacht hat. Dann hat sich das Kind so und so gedreht, dann habe ich das und dieser Handgriff und dieser Handgriff, damit es für alle andere auch ein Bild wird, damit man versteht, okay, das ist passiert. Und diese Kultur dieser Investition in die Zukunft der Gesundheit der Mütter, der Ausbildung der Hebamme, der Gynäkologinnen, ist einfach ganz anders.
Ja, total spannend. Das finde ich toll. Also bei uns, also wo ich gelernt habe, wurde super viel Wert darauf gelegt, dass wir Hebammen das auch lernen, obwohl das auch eine oberärztliche Tätigkeit schon grundsätzlich war, die Beckenendlage dann zu begleiten, oder ne, die wurden dann immer dazugeholt. Also eine Hebamme hat die Frau betreut, aber dann zur Geburt, zur Pressphase, zur Austrittsphase wurde dann die Oberärztin dazugeholt und hat das dann gemanagt. Aber unsere ausbildende Oberärztin, ihr war das unglaublich wichtig, dass wir das auch können. Und sie hat immer gesagt, letztendlich ist ja egal, wer das macht jemand, der das kann oder sich das gut zutraut, weil er einfach die Griffe kennt, die man machen muss. Und sie hat das mit uns ganz viel geübt am Phantom, also an einer Puppe sozusagen. Und ich war sehr froh, weil ich bin tatsächlich mal in die Situation gekommen, wo ich eine Beckenendlage managen musste. Ich war alleine im Nachtdienst und es war zu der Zeit, es war eine kleinere Klinik. Zu der Zeit war immer nicht so viel los. Heißt, wir waren auch als Hebammen alleine im Kreissaal und die Ärztin war im Bereitschaftsraum, wurde dazugerufen zur Geburt und eine Oberärztin war im Rufdienst zu Hause. Und ich habe eine Frau aufgenommen, die kurze Zeit vorher schon sich vorgestellt hatte im Kreissaal. Die hatte einen Ultraschall gehabt, es war eine Schädellage. Und die kam dann wieder in meinem Nachtdienst. Ich war ganz alleine in diesem Dienst und habe die Frau reingeholt. Und ich muss gestehen, ich habe den Fehler gemacht, sie nicht nochmal zu untersuchen. Also beziehungsweise ich habe sie untersucht, aber sie hatte so eine ganz pralle stehende Fruchtblase. Und dann habe ich gedacht, oh, nicht zu viel fummeln, das, wir halten die schön so. Und habe sie halt reingeholt und sie wollte unbedingt in die Badewanne gehen. Eine Zweitgebärende. Und dann ist die in die Badewanne gegangen, wunderbar. Und dann habe ich die Ärztin dazu gerufen, weil das ging an die Austrittsphase. Und wir saßen beide gemütlich am Wannenrand und schauten ins Wasser. Und die Frau presste und wir haben sie ermuntert zu pressen. Und plötzlich kam etwas und wir dachten so, das ist kein Kopf und es wird ein Junge. Und haben sie dann schnell aus der Badewanne noch geholt. Wir haben dann natürlich auch noch die Oberärztin angerufen, aber es war klar, die würden natürlich nicht rechtzeitig von zu Hause kommen. Und wir haben uns dann angeguckt, so nach dem Motto, wer macht es? Und ich habe es mir zugetraut, weil ich es eben so viel geübt hatte und auch viel gesehen hatte. Und es war tatsächlich auch ein kleines bisschen komplizierter. Also man musste die Arme lösen. Es ging nicht ganz so, flutschte nicht ganz so von alleine, aber ich habe es gut hingekriegt und war dann ganz froh, dass ich das einfach gelernt hatte. Ja, also insofern, ich finde es super wichtig, so vielen wie möglich dann auch die Chance zu geben, das zu lernen. Assistenzärzten, Hebammen, also alle in diesem Team, dass sie einfach Bescheid wissen, weil es kann einfach sein, dass man in die Situation kommt und dann, ja, ist es für die betreffende Frau und das Kind schon gut, ne, wenn man das eben auch kann. Also insofern würde ich dir da total zustimmen, ne, dass man einfach lernen muss und das sehen muss, aber am besten eben auch selber dann Hand anlegen muss, unter Beobachtung. Also natürlich wäre es mir auch lieber gewesen, wenn die Oberärztin noch neben mir gestanden hätte und gesagt hätte, machst du super. Und ich finde tatsächlich auch dieses Lernen am Phantom oder Lernen in Simulation, was jetzt auch viel gemacht wird, finde ich auch super. Oder was würdest du dir wünschen so für uns in Deutschland, für die Ausbildung?
Also als erster Punkt finde ich das super wichtig natürlich, dass es beigebracht wird und zu sagen, Beckenendlage machen wir nicht, ist für mich genau das Gleiche, als zu sagen, also wir machen zwar Geburten aus Schädellage, aber Schulterdystokie machen wir nicht. Eine Schulterdystokie ist, wenn der Kopf geboren wird und die Schulter, die am Schambein oder an der Symphyse der Mutter ist, da hängen bleibt und nicht folgt und dann muss man auch eingreifen, dann muss man wissen, dass es passiert, man muss es erkennen, man muss es beherrschen. Und wenn wir dann sagen, nö, Schulterdystokie mache ich nicht, also bei uns machen wir das nicht, dann ist das Team nicht vorbereitet und kann einen Notfall nicht beherrschen. Eine Beckenendlage wurde ja kein Notfall, aber es braucht besondere Erkenntnisse und deshalb muss meiner Meinung nach das auch beigebracht werden. Also für die Ausbildung in Deutschland würde ich mir wünschen, dass in jedem Team jemand sich natürlich damit auskennt, was noch nicht realistisch ist, aber dass diese Fähigkeit weitergegeben wird, dass man am Phantom arbeitet und nicht ein altes Ding aus Leder, die schon 30 Jahre alt ist, wo das Kind fast den Kopf verloren hat oder den Arm oder so. Ja, diese alte Puppen, sondern irgendwas Realistisches und dass man auch zeigt, gerade für die Beckenentlage sehr wichtig, wie ist eine Geburt in eine aufrechte Position, dass man den Phantom umdreht und dann zeigt, wie kann ich, welche Handgriffe soll ich benutzen, wenn die Frau steht, wenn die Frau im Vierfüßlerstand ist. Und dass es so häufig geübt wird wie möglich.
Ja.
Und natürlich, dass man die Theorie dahinter auch zeigt, dass man zeigt, das ist die Datenlage. Also dieses Term Breach Trial vom Jahr 2000 ist alte Geschichte, das kann man vergessen. Das sind jetzt die Zahlen. Was bedeutet, wie ist eine Beratung bezüglich Beckenentlage, wie ist eine Beratung bezüglich äußere Wendung? Was müssen diese Frauen hören, damit sie dann informiert entscheiden können, dass jemand die Energie investiert, das braucht Energie und alle anderen mitnimmt. Aber nicht nur die Hebammen und die Geburtshelferinnen oder die Assistenzärztinnen, sondern auch die Neonatologen. Die Neonatologen müssen auch wissen, wie ist eine Beckenentlagegeburt anders. Wenn die im Raum stehen, müssen die ruhig bleiben. Diese Kinder kommen häufig einfach ein bisschen gestresster raus. Und das bedeutet nicht, wir nabeln sofort ab, wir bringen das Kind weg, wir machen Maskenbeatmung, sondern auch die Neonatologen müssen dastehen und sehen, was ist normal bei einer Beckenentlage. Und wenn man in einer Klinik ist, wo das nicht gegeben ist, wenn ich in einer Klinik gerade lerne, wo keine der Fachärztinnen das kann, dann kann man sich das überlegen, so wie für alle anderen Schwerpunkte in unserer Facharztweiterbildung oder Weiterbildung, Ausbildung als Hebamme, dann muss man sich das überlegen, ist es für mich wichtig? Will ich irgendwo anders rotieren? Will ich irgendwo anders ein paar Monate verbringen? Will ich wirklich also meine Stelle tauschen und woanders gehen, um das zu lernen? Das ist natürlich organisatorisch schwieriger, aber das gilt für alles in der Medizin zum Beispiel. Oder natürlich kann auch eine Hebamme sagen, ich will nur reife Kinder oder reif Neugeborene begleiten oder ich will doch mehr komplizierte Schwangerschaften begleiten. Ich will auch Frühchen begleiten und dann sich mehr oder weniger entscheiden, gehe ich in ein Perinatalzentrum, gehe ich in eine ganz normale Geburtsklinik, arbeite ich nur im Geburtshaus. Und wenn man sich interessiert, dann soll man den Weg finden und den Weg auch gehen.
Ja, total. Total, finde ich gut. Also ich war auch immer froh, dass ich in einem großen Haus gelernt habe und dann, als ich in dem kleinen Haus dann gearbeitet habe, fühlte ich mich immer gut gewappnet bei Notfällen, weil ich das so oft durch hatte und dann einfach wusste, wie man handeln muss.
Und was ich auch noch empfehlen kann, ist, wenn meine Klinik das gerade nicht anbietet oder wenn ich in meiner Umgebung nicht jemand kenne, der sich damit auszukennt, dann auch weiter zu suchen, Kurse zu suchen, Kurse mit Theorie, mit einem praktischen Teil. Und da habe ich tatsächlich eine sehr gute Empfehlung. Eine Website, die heißt Breach Without Borders, also Beckenentlage ohne Grenzen praktisch. Yeah. Und da sind nicht nur viele Kurse online, sondern es werden auch Kurse vor Ort angeboten. Und man kann auch sagen, ich will diesen Kurs bei mir organisieren. Und das ist ein sehr praktischer Kurs, tatsächlich mit großartigen Modellen, wo man wirklich mit den Händen üben kann und ein Kind, was
super, ja,
3,5 Kilo in die Hand nehmen kann, ja, und wirklich verstehen kann, was ist eine Beckenentlagegeburt und wie sind diese Handgriffe.
Super, ja.
Das hat mich persönlich sehr verstärkt in meiner Entscheidung zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt sicher, ich mache das jetzt.
Cool, das verlinken wir auf jeden Fall.
Was mir persönlich auch wichtig ist aufgrund der Transparenz, ist, dass ich seit jetzt 2 Jahren diese Organisation Breach Without Borders unterstütze. Ich mache viel Übersetzungen vom Englischen zum Deutschen für sie, aber ich habe keinen wirtschaftlichen Nutzen davon. Ich werde ab Januar auch Trainings anbieten oder eine der Ausbildende sein, was dann bezahlt wird. Aber es ist mir wichtig, dass die werdenden Eltern einfach die korrekte Information finden und das findet man auf dieser Webseite einfach, was die aktuelle Datenlage sagt und was es bedeutet bezüglich Risiken, weil darum geht es für die werdenden Eltern.
Ja.
Was ist die sicherste Option für mein Kind? Wie soll es geboren werden? Und auf dieser Webseite finden wir das.
Also einfach ein gutes Informationsportal. Kommen wir nochmal zu den Eltern zurück. Also du hast ja schon so ein paar Sachen gesagt, aber was würdest du jetzt nochmal Eltern mitgeben, die jetzt in der Situation sind mit Beckenentlage? Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
Also erstmal, dass sie die Beckenentlage am oder um den Termin herum mit Gelassenheit sehen, dass sie nicht zu viel googeln, dass sie nicht zu viel bei ChatGPT schauen und dass sie auch nicht zu viel bei Bekannten oder Familien fragen, dass sie fragen bei Menschen, die sich damit auskennen. Und das ist nicht unbedingt vielleicht die eine Frauenärztin oder Frauenarzt, der sie die ganze Schwangerschaft begleitet hat, sondern dass sie suchen, wo wird eine Beckenendlagergeburt begleitet? Ist in meine Klinik, die ich mir gewünscht habe, kann man es dort machen? Und wenn nicht, einfach den Schritt zu gehen und weiter zu suchen tatsächlich, das braucht man schon ein bisschen Organisation. Aber dass sie den Mut haben, einfach ein bisschen weiter weg zu suchen, wo ist es möglich? Auch wenn man sich für einen Kaiserschnitt entscheidet, was nicht falsch ist, aber dass man eine gute Beratung hat, dass man dann versteht, ich entscheide mich für einen Kaiserschnitt nicht, weil mein Team das nicht kann, sondern weil ich das will. Aber vor allem, dass man selbstbestimmt und bewusst informiert entscheiden kann, wie die Geburt gestalten wird. Und nicht, dass von irgendjemand anders von draußen kommt, nö, die machen wir so, weil wir nur so das anbieten können.
Ja, und die Beratung, also das finde ich auch nochmal wichtig, dass man wirklich auch guckt, wie werde ich beraten. Die Beratung sollte erstens neutral sein und zweitens stärkend sein. Ja, sie sollte euch immer unterstützen und schauen, was wollt ihr, und dann schauen, kann man das machen, spricht irgendwas medizinisch dagegen oder ist es in Ordnung so, und unterstützend, weil also meine Erfahrung ist, dass das für die Frauen total wichtig ist, was auch eine Ärztin oder ein Arzt ihnen sagt. Das nehmen sie ganz, ganz doll mit. Und wenn das Richtung Risiko geht und Richtung, dass es schwierig geht, dann trauen die Frauen sich das natürlich auch nicht zu, ja, weil wir sind natürlich für die ExpertInnen, ja, und sie können das selber gar nicht abschätzen, und deshalb brauchen sie jemand, der ihnen das sortiert und der ihnen dann auch Mut macht, und das finde ich auch ganz wichtig bei einer Beratung, dass man nicht dann allein gelassen wird mit so einer Entscheidung, die man gar nicht treffen kann und sich dann vielleicht falsch entscheidet.
So. Eine Beratung hat häufig, gerade eine Beratung, wenn es um Geburt geht, hat häufig ein Problem, und das ist, auf einmal gibt es ein Machtverhältnis zwischen derjenige oder diejenige, die diese Information hat, und derjenige oder diejenige, die diese Information sucht. Und natürlich kann ich sagen, können wir machen, ist gar kein Problem, aber falls der Kopf stecken bleibt, und dann ist das Gespräch zu Ende.
Ja.
Also,
ja, klar.
Und deshalb, zu einer Beratung gehören zwei Sachen. Eine, was bedeutet wirklich eine Beckenendlagergeburt? Was bedeutet das für das Kind? Was sind die Risiken? Was bedeutet das für die Mutter? Was sind die Risiken für diese Schwangerschaft, für Folgeschwangerschaften? Was bedeutet das für die Familie, wenn die Mutter beim nächsten Mal doch ein Problem mit der Plazenta hat, wo sie möglicherweise eine sehr schwierige Operation hat? Das sind alle richtige oder wichtige Informationen. Und zu dieser medizinischen Information gehört zu der Beratung auch die hausinterne Zahlen. Also dann muss man sagen, so sieht die Evidenz aus. Was machen wir bei uns? Also wir begleiten 10 oder 20 oder 30 vaginale Beckenendlagergeburten pro Jahr. Und wir hatten bisher nur gute Ergebnisse. Und wir haben eine Kaiserschnittsrate von 20% oder 30% oder 40%. Das heißt, die Frau muss diese Information haben. Und am Ende, wenn ich mal eine Beratung mache, am Ende sage ich immer, beide Wege sind gute Wege. Beide Wege sind sichere Wege. Sei es die vaginale Geburt oder der Kaiserschnitt. Und sie können sich entscheiden.
Ja.
Wenn nichts dagegen spricht, bin ich immer natürlich ein Befürworter der vaginalen Geburt. Auch wenn wissend, dass in 30-40% der Fälle das nicht funktioniert und dass es doch dann entspannt zum Kaiserschnitt geht. Aber ich soll diese Beratung nicht steuern und sagen, kann man machen. Aber wissen Sie was? Ich glaube, sicher wäre, wenn wir um 8.30 Uhr einen Kaiserschnitt machen, geplant, anstatt um 3 Uhr nachts nicht zu wissen, könnte doch ein Kaiserschnitt werden. Die muss neutral sein, wie du es gerade sagtest.
Genau. Und ganz oft ist das eben so eine Absicherungsgeschichte, ne? Also natürlich, wir haben auch eine Aufklärungspflicht, und der sollen wir auch gerecht werden. Aber man kann immer so ein Gespräch, wenn man das will, kann man das auch lenken in eine bestimmte Richtung. Und das wird leider oft dann eben in Richtung OP gelenkt, ne? Und das finde ich einfach schade. das sollte einfach wirklich evidenzbasiert neutral sein.
Oder es muss auch einem klar sein, dass die Kliniken im deutschen System zum Teil auch ein Interesse haben, vielleicht mehr Kaiserschnitte zu haben oder einfach nicht in die Position zu kommen, wo eine gefährliche Geburt doch Probleme bringen könnte. Wo, wenn irgendwas passiert, sei es eine Beckenentlage Geburt, ist keine gefährliche Geburt, aber es ist eine Geburt, die einfach besonders ist. Eine Beckenentlagegeburt, eine Zwillingsgeburt, eine Geburt von einem Frühchen in 32 Wochen oder ein Kind, was eine Wachstumsrestriktion hat, also wo wir wissen, diese Geburt wird nicht so entspannt sein, dann tendieren viele Kliniken auch großzügig Richtung Kaiserschnitt, weil erstens man nicht in eine Position kommt, wo vielleicht bei einer komplizierten Geburt was passiert und man dann geklagt wird von den Eltern. Zweitens, weil in diesem System eine Kaiserschnittsgeburt ungefähr zweimal so viel Geld reinbringt als eine vaginale Geburt. Also natürlich will ich sehen, am Ende, diese vaginale Geburt hat nur 2000 Euro gebracht von der Krankenversicherung und die Patientin im nächsten Zimmer hat uns 5000 Euro gebracht, entspannt um 8 Uhr morgens ohne Stress. Mhm. Und das kann man leider auch nicht vergessen. Auch das ist unterschiedlich. Wenn wir zum Anfang unseres Gesprächs gehen, das ist in Frankreich ganz anders. Die Geburten werden gleich vergütet, sei es vaginal oder Kaiserschnitt.
Okay.
Also natürlich haben wir kein Interesse, für die gleiche Summe an Geld eine Frau 5 Tage in der Klinik zu haben und 5 Tage mit unseren Ressourcen Kosten zu bedeuten, als nur 2 Tage oder sogar eine ambulante Geburt, die nach 4 Stunden nach Hause geht.
Ah, interessant, ja.
Und das heißt, bei einer Beratung oder wenn eine Familie, ein Paar eine Beratung sucht, soll sie das auch in eine Klinik suchen, wo die Erfahrung da ist. Weil natürlich sind die Ärztinnen von seinen Erfahrungen und Erlebnissen sehr geprägt. Mhm. Und wenn sie keine Erfahrung mit Beckenentlage haben oder wenn sie einmal die eine Beckenentlage gesehen haben, wo keiner im Haus es sowieso begleiten konnte und es schlecht ausgegangen ist, dann werden die sagen, ja, aber ich habe das mal gesehen. Dann ist die Beratung auch nicht korrekt, nicht neutral. Also eine gute Beratung wird dann und dort gefunden, wo auch Beckenentlagegeburten begleitet werden. Und idealerweise haben wir ein System, also wenn wir uns zum Beispiel Berlin anschauen, Berlin hat 12 oder 13 Geburtskliniken, nicht alle begleiten. Beckenentlagegeburten müssen die auch nicht. Mhm. Aber idealerweise hätten wir ein System, wo die Kliniken irgendwie in Kontakt sind und wenn sie sagen, okay, die Möglichkeit besteht für eine vaginale Geburt, wir machen es nicht, aber wir können sie woanders schicken und das ist irgendwas, was ich suche in Berlin und ich von mir aus auch mehrere Kliniken kontaktiert habe und mit den leitenden Oberärztinnen gesprochen habe, gesagt habe, wir können die gerne begleiten, die Patienten, wissend, dass es geht um eine Beratung erstmal und wenn diese Patienten sich für einen Kaiserschnitt entscheidet, dann geht sie zurück zu euch, weil ich auch weiß, das hat ja eine wirtschaftliche Bedeutung. Ja. Und ich muss ja keine neue Patienten haben. Für mich geht es ja natürlich nicht um das Geld, sondern ich gebe gerne die Informationen, damit die Patienten, die Paare entscheiden können. Es geht nicht um Patienten klauen, sondern einfach die Möglichkeit zu geben,
die beste Entscheidung zu treffen.
Genau.
Ja, voll, ja.
Und dann können diese Paare auch fragen, okay, Sie machen es nicht, haben Sie eine Kooperation? Kennen Sie jemanden, der das macht? Vielleicht sind 2 Straßen weiter ganz viele Geburtshelferinnen, die das doch machen. Mhm. Dann muss man diese Information suchen.
Ja. Also auf jeden Fall gucken, dass man eine Klinik findet, die einen da wirklich gut betreut. Und ich finde es so witzig, weil in Berlin, du hast es gerade gesagt, wir haben an jeder Ecke eine Klinik fast. Und trotzdem ist es oft so, dass die Paare dann sagen, naja, wir wollen nicht so weit fahren. Man fährt vielleicht eine halbe Stunde, ja, und ist am entferntesten Ende der Stadt in einer anderen Klinik. Und die gehen aber lieber in die Klinik um die Ecke, weil sie Angst haben, zu weit zu fahren. Auf dem Land lachen die darüber, ne? Die fahren sowieso 1,5 Stunden, um überhaupt in irgendeine Klinik zu kommen. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich zu informieren und dann dahin zu gehen, wo man einfach gut betreut wird. Also wir können sagen, die Evidenz ist da, wir müssen sie leben und auch noch einfordern, weiter einfordern, weil jede Frau, jede Familie sollte die Chance haben, die Geburt zu bekommen, die sie sich wünscht. Wir sind ja beide in Berlin, für alle, die jetzt aus Berlin hier zuhören. Du hast ja angefangen, die Beckenendlage wieder nach Berlin zu bringen, wenn ich das mal so sagen darf, also die vaginale Beckenendlagengeburt. Legst dich da sehr ins Zeug für, wenn du möchtest. Erzähl doch mal, was passiert da gerade? Wie machst du das? Was kann man erwarten?
Genau, also ich bin seit Anfang 2023 im DRK-Klinik im Westend tätig als Oberarzt. Und seitdem ich da bin, habe ich ein System etabliert, wo jemand immer auf Abruf zur Verfügung steht, ein sogenanntes Rufbereitschaftssystem. Falls der Oberarzt oder die Oberärztin, die im Dienst ist, die Beckenendlagegeburt noch lernt, dann wird für jede Vaginalgeburt oder für ihr versuchte Vaginalgeburt jemand reingerufen. In unsere Klinik bin ich das und wenn ich nicht zur Verfügung stehe, meine Chefärztin, Frau Dr. Schreiber. Und nur so kann man eine korrekte Betreuung, eine Beckenendlagegeburt gewährleisten. Es darf nicht sein, dass eine Klinik sagt, ja, wir machen Beckenendlagegeburt. Aber wenn sie Dienstag mitten in der Nacht kommen, dann macht Herr Müller
dann leider
das nicht.
Ja.
Genau. Das heißt, natürlich für die Paare, die in Berlin, Brandenburg oder in der Nähe sind, wenn sie eine Geburtsklinik suchen, wo sie eine Beratung haben wollen, wo sie vielleicht eine vaginale Geburt aus Beckenendlage anstreben wollen, dann können sie unbedingt und immer zu uns kommen. Sie können uns kontaktieren. Es gibt ein Kontaktformular auf der Website. Es gibt eine Telefonnummer auch. Auch wenn es mit dem Telefon nicht funktioniert, wie es so häufig ist, einfach eine E-Mail schreiben.
Und dann habt ihr eine Sprechstunde
ganz
dafür.
Ganz genau. Mhm. Unangemeldet können Sie einfach Kontakt aufnehmen und dann findet man einen Termin innerhalb Tagen, damit wir die Betreuung übernehmen, damit wir die Vaginalgeburt betreuen können. Also es müssen nicht nur die Paare sein, die seit der 12. Woche oder 14. Woche bei uns angemeldet sind, sondern das geht auch last minute. In der 37. Woche, wenn auf einmal im Ultraschall das Kind in Beckenendlage liegt, dann können sie einfach spontan sich bei uns melden.
Gut
und
zu wissen.
Wir finden den Weg.
Super. Ich frage meine Gesprächspartner ja immer, ob sie vielleicht irgendein Mitbringsel haben, irgendein Buch, eine Website, einen anderen Podcast. Hast du irgendwas mitgebracht? Du hast gerade schon einen tollen Tipp gegeben. Die Website werden wir auf jeden Fall verlinken. Aber hast du noch einen Tipp für die Eltern, die jetzt zuhören?
Ein Tipp hätte ich und es geht um dieselbe Webseite. Man kann sich auf diese Webseite ganz viele Videos von Beckenendlagegeburten anschauen. Mhm. Und die Vorstellung der Beckenendlagegeburt ist für viele Paare wirklich eine grausame Vorstellung, weil man denkt, da ist ein Körper geboren, der Kopf fehlt noch, das Kind hängt und kann nicht atmen. Man versucht sich das vorzustellen für sich selber und denkt, da kann ich nicht atmen, das geht nicht. Aber wenn man sich Videos anschaut von solchen Geburten, kann man auch sehen, wie normal, wie einfach das sein kann. Und das wäre mein Vorschlag, dass man auf diese Webseite geht, Breach Without Borders, und da ist eine Spalte mit ganz vielen Videos.
Super.
Und die vaginale Geburt aus Beckenendlage einfach normalisiert.
Das finde ich sowieso ein super Schlusssatz. Perfekt. Ja, super. Vielen Dank. Toller Tipp. Ja, also Beckenendlage bedeutet nicht automatisch Kaiserschnitt. Das haben wir, glaube ich, heute ganz gut rausgearbeitet. Unter guten Bedingungen kann sie eine super, wunderschöne, normale, spontane Geburt sein.
Auf jeden Fall.
Super. Genau, in den Shownotes verlinke ich euch die genannten Studien und worüber wir sonst noch gesprochen haben. Ja, Miguel, vielen Dank für deine Zeit und dein Fachwissen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Und wenn ihr auch ein Thema habt, was hier mal zur Sprache kommen sollte, wenn ihr ein spezielles Fachwissen habt oder wenn ihr mir von eurer besonderen Geburtsgeschichte erzählen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Und das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn ihr mögt. Vielen Dank und tschüss. Tschüss, Miguel. Tschüss.